Hallo zusammen und willkommen zu «Alles Blau», Episode 15 mit der Zürcher Künstlerin Ilona Rüegg. Mein Name ist Garo Palla und das ist mein Podcast. Ich werde jetzt noch ganz kurz ein Intro sprechen auf Schweizerdeutsch und nachher geht es weiter auf Hochdeutsch. Die Ilona hat zu Recht argumentiert, dass die Leute, die Schweizerdeutsch reden, ja auch Hochdeutsch verstehen. Viele Leute, die Hochdeutsch verstehen, aber kein Schweizerdeutsch. Und so haben wir uns entschieden, Hochdeutsch miteinander zu reden. Wir befinden uns ja in der sogenannten Vorweihnachtszeit und alle sind furchtbar busy. Ich auch. Was ganz konkret ansteht bei mir, ist eine Premiere heute Abend. Nicht meine Premiere, aber eine Premiere von einer Produktion, an der ich beteiligt bin als Fotografin. Und zwar ist das Stück von der Lucy Duma, JLP 2043 oder JLP 2043. Es ist ein Stück geschrieben für die französische Tänzerin Julie Laporte, die sich committed hat, das Stück jedes Jahr während der nächsten 25 Jahre mindestens einmal aufzuführen. Und allein die Projektion in Zukunft ist irgendwie so wahnwitzig für mich, dass ich einfach total aufgeregt bin. Es gibt 5 oder 6 Aufführungsdaten, jetzt ab heute Abend bis in Dezember rein. Theaterhaus Gessnerallee, gessnerallee.ch. Checkt es aus, reserviert euch Karten jetzt. So, und jetzt gehen wir doch weiter ins Gespräch mit der Ilona Rüegg. Ganz am Anfang des Gesprächs wollte ich ein bisschen mehr wissen über eine Arbeit, die sie nicht realisiert hat. Die Ilona hat am offenen Wettbewerb mitgemacht für die Venedig Biennale 2019 und hat ein Projekteingabe gemacht für den finnischen Pavillon in der Giardini, zusammen mit der finnischen Künstlerin Salla Tike und der Kuratorin Sandra Öhi. Sie haben es zwar in die Shortlist geschafft und sind auch nochmal auf Venedig gereist, um den Vorschlag weiter zu konkretisieren. Leider hat jetzt aber ein anderes Projekt den Zuschlag bekommen. Trotzdem wollte ich aber mit der Ilona über ihren Vorschlag reden, weil der ist sehr ausgereift schon war und es ist darum gegangen, mit Einzelteilen vom Pavillon, wo als Modularbau konzipiert war vom Alvar Aalto, ein neues Interieur zu bilden. Vielleicht nicht das Interieur, wie wir uns das vorstellen, in einem wohnlichen Sinn, sondern vielmehr eine freie Struktur, über die die Ilona selber jetzt aber gerade viel besser Auskunft geben als ich. Darum Make-up für die Ilona Rüegg, Alles Blau Podcast, Episode 15. Viel Spass!
Es gibt natürlich verschiedene Ebenen, auf der es spielt. Der Anfang war wirklich, wie ich erfahren habe, dass Alvar Aalto den Pavillon als einen Elementbau konzipiert hat. Man kann ihn zerlegen, im Winter wäre er weggepackt worden. Und das geschah dann nicht, weil für einen Teil des Pavillons haben sie in der Eile, die herrschte beim Bauen 1956, Nägel verwendet. Das heißt, man kann das nicht mehr auseinandernehmen. Und mein Gedanke war, ich beginne nochmal. Also es interessiert mich auch, kann ich in der Zeit, die einmal ein Beginn war, da hineingehen und wieder einen Beginn machen? Also unabhängig davon, dass ich jetzt heute bin, setze ich mich an den Punkt von Alvar Aalto und sage, ich mache es nochmal als Elementbau, keine Nägel verwenden. Und da gab es natürlich viele Möglichkeiten. Wenn ich das praktisch fast so groß baue, so groß herstelle, wie der Pavillon von 1956, der ja immer noch eine Gegenwart hat, weil er heute steht, dann baue ich etwas für den wirklichen Gebrauch. Und so war es auch gedacht, nachdem ich im Pavillon etwas anders bauen wollte, mit denselben Teilen, in denen man stand, in denen man steht. Auch nach dieser Biennale-Ausstellung war der Gedanke, dass diese Teile dann in ein anderes Land gehen, zum Beispiel zurück nach Finnland. Der Pavillon kommt wieder zurück oder vielleicht auch in die Schweiz, oder man hätte sogar daran denken können, eine Edition zu machen und 3 Pavillons herzustellen und an ganz verschiedenen Orten wieder aufzustellen. Jetzt gibt es auch die, es gibt ja nicht nur mich, der ich das denke und der ich das nachher versuche zu realisieren, was jetzt leider nicht der Fall ist, sondern es gibt auch die all die Leute, die kommen an die Biennale, die sind in anderen Pavillons, die kommen schlussendlich auch zum Alvar Aalto Pavillon. Meist sind sie schon in Venedig, in den Giardini gewesen. Und die Pavillons sind ja sehr verschieden. Da gibt es diese ganz repräsentativen, die einem fast Angst machen könnten, wenn man an die Geschichte denkt. Der deutsche Pavillon wurde auch immer wieder so thematisiert. Oder der russische Pavillon, das sieht jetzt wirklich nach Russland aus. Hingegen der japanische Pavillon wieder in einer sehr formalisierenden Art und Weise, in einem, ja, in einer reinen Form. Ja, und Alvar Aaltos Pavillon ist ein kleines Holzgebäude. Das ist jetzt wirklich nicht...
Sieht sehr bescheiden aus.
Ja, oder? Ja, eine gewisse Bescheidenheit, aber auch eine gewisse Autorität im Sinne, er sagt, ich bin da. Es ist nicht, er verschwindet nicht. Aber er repräsentiert vielleicht das Land, die Haltung. Das könnte sein, dass es ja so die Finnen auch stolz sind auf diese Art von Einfachheit. In Finnland hat auch jeder sein Sommerhaus, wenn es möglich ist, an einem See im Wald, wo sie dann auch hinfahren und diesen Bezug zur Natur noch pflegen. Also, das sind die Besucher hier, sie kommen schlussendlich zum finnischen Pavillon. Wenn der Erfolg groß ist, müssen sie noch warten, bis sie reinkommen, weil ja nicht Massen reingehen.
Genau.
Sie müssen warten draußen. Sie sehen diesen Pavillon mit Langeweile an und sie sehen nochmal diese Wandpaneele, sie sehen, wie er gemacht ist und kommen rein und sehen wirklich ganz ähnliche, ja dieselben Teile. Zwar die Wandpaneele sind ja blau gestrichen beim Alvar Aalto Pavillon. Und ich hätte sie gern herstellen lassen wollen in ungestrichen und mit einem ganz alten Holz. Es gibt in Finnland und Karelien gibt es auch in anderen Ländern natürlich ganz alte, abgestorbene Bäume. Die sind manchmal 200-300 Jahre alt. Und das Holz ist völlig ausgetrocknet, so dass es steinhart wird. Und ich hätte gern aus diesem Holz die Paneele silbergrau so belassen, wie das Holz ist. Die hätten dieselben Paneele innen gesehen, dieselben Balken, die sie oben sehen, hätten sie in Konstruktionen gesehen. So konnte ich mir eigentlich sehr gut nicht nur das vorstellen, eigentlich wird das so sein, was du gesehen hast und du siehst es nochmal, wenn auch in leicht anderen Auftritt, da muss was geschehen, glaube ich. Oder es wäre eben eigentlich meine Arbeit, die Leute in diesen Raum zu nehmen, wo etwas mit sich selber gekreuzt ist. Und die Strukturen, die architektonischen, waren eigentlich sehr fundamentale Strukturen, die rein durch Lehnen, Stapeln, zusammenzurren mit Gurten entstanden sind. Und sie erstellen eigentlich ganz alte, rudimentäre Formen des Wohnens, wie Unterschlupf oder andere Schutzräume, die zum Teil ganz offen waren, jetzt nicht zugemacht mit Wänden, sondern eben durch diese schmetterlingsartigen Balken dann fast offene Zeltstrukturen, auch ohne Stoff, nichts, nur mit diesen Balken. Es gab auch einen Raum, eher wie ein Interieur, ein bürgerliches, vielleicht ein leicht modernistisches, weil die Wandpaneele, die Paneele dann an der Wand so angeordnet waren, dass sie was geometrische Strukturen gaben. Und es gab vor allem die Eingangssituation. Der Pavillon hat ja zwei Türen, eine breite, wo man reinkommt, und eine kleine Hintertür, wo man rausgeht. Wunderbar in Venedig zum Lüften. Und ja, in diesem Eingangsbereich war das ganze, fast das ganze Dach. Alle Paneele vom Dach waren zusammengezurrt mit noch gehalten von Wandpaneelen auf den Seiten und dann zusammengezurrt mit Spannset, also fast ein Block. Ja. Und daneben nochmal schlankere Teile, die in den Raum hineinragten, sodass fast eine Schleusensituation entstanden ist. Man musste sich entscheiden, gehe ich geradeaus in einem breiteren Durchgang oder gehe ich nach links, da gab es noch zwei Durchgänge, oder nach rechts der Wand entlang. Ja, so gab es eigentlich Erfahrungen für den Menschen zu machen, sich in sehr einfachen architektonischen Raumstrukturen zu bewegen, die nicht nachgebildet sind von etwas, die man kennt, sondern die eigentlich den Möglichkeitsformen des Pavillons selber abverlangt waren. Ja.
Aber hättest du das vollständig im Modell eigentlich, alle Entscheidungen im Modell getroffen, oder hättest du auch vor Ort noch Anpassungen machen können?
Also wir sind nach Venedig gereist in der Wettbewerbsphase. Wir kamen ja dann in die Shortlist, und dann hieß es für mich so, jetzt geben wir alles dran. Wir sind noch nach Venedig gegangen, haben nochmal alles ausgemessen, und ich wollte vor Ort sehen, da war es noch nicht ganz entschieden, wie ich das reinbaue, aber ich musste ein Gefühl bekommen. Aber jetzt sagen wir, das so war ja die Frage, wenn wir jetzt das bekommen hätten, wie geht man an sowas ran? Ja, wir hätten eigentlich mit 3D den ganzen Raum erstellen sollen nochmal, und dann die einzelnen Teile, mit den einzelnen Teilen das sehr genau berechnen, weil das erstens ist das eine kostspielige Produktion, wo andere einbezogen sind. Also das ist jetzt nicht ein Spielen einfach so. Aber virtuell kann man das sehr, sehr gut planen. Wir hatten auch schon eine Firma in Gossau, Blumer-Lehmann. Hat man uns in Finnland gesagt, wir waren auch in Helsinki, um da mit Firmen zu sprechen, haben wir gesagt, die Besten sitzen in der Schweiz. Ja. Und ich habe sie auch besucht. Das ist ein ganz tolle Produktion. Ja, die machen ganz außerordentliche Dinge. Und wir hätten dann das so geplant. Und die Idee war auch in Finnland mit eigentlich der Nachfolgefirma, die damals für Alvar Aalto die Holzpaneele erstellt hat, dass wir auch mit denen zusammenarbeiten und sie eventuell das Holz liefern. Ja, es war ziemlich gut vorbereitet, aber es wäre dann zu präzisieren gewesen. Ich denke nun mal, die Strukturen, die ich eingebaut habe, in etwa wäre es in diese Richtung gegangen. Ja. Es gibt immer Anpassungen oder Änderungen, oder es kommt dann noch die Idee. Aber ich bin nicht so ein Ideenkünstler. Ja.
Ich habe nur einen kleinen Einschub. Als ich noch in der Ausbildung war, habe ich... Da war der 100. Geburtstag von Oskar Niemeyer, und den hat er ja noch erlebt. Und da habe ich ein Projekt skizziert, dass ich den Niemeyer Pavillon, den er für die Serpentine Gallery gemacht hat, 2000, ich weiß gar nicht mehr, oder in den 90er Jahren. Jedenfalls wollte ich diesen Pavillon, ich habe dann den Käuf, der wurde verkauft, als der dann das Jemma für ein Jahr aufgebaut, habe ich mit dem Käufer Kontakt aufgenommen und auch hier mit der Stadt Zürich schon Kontakt aufgenommen. Die Idee wäre gewesen, das im Seefeld, dort beim Chinagarten aufzubauen. Und es war einfach ziemlich, es war für mich total eine lustige Erfahrung mit diesem, es war ein Brite, der den gekauft hat. Und der Pavillon ist aber in der Schweiz, in der Westschweiz gelagert. Er wollte mir nicht genau sagen, wo, aber es ist in einem, ich glaube, in einem Dorf am Genfersee. Und das,
ach, der wird gar nicht aufgebaut, der wartet.
Das hat mich einfach, das hat mich damals total fasziniert, mir so zu überlegen, wie jetzt all diese Bestandteile dieses Pavillons da in einem Lager sind und dass jemand, ja, so ein, doch ein großes Lager mietet, um einfach diesen Pavillon, das ist eine Privatperson. Mhm. Das hat mich schon erstaunt.
Ich finde es schon hochinteressant, dass etwas, was sonst ein ganzes Bild plötzlich in seinen Teilen ein Dasein hat und in diesen Teilen, die zwar das Ganze möglich machen können, vielleicht das Ganze sogar meinen, ist dann irgendwie eine andere Anwesenheit da. Und das beschäftigt mich in der letzten Zeit sehr, auch in anderen Projekten. Und ich merke, es hat mich auch früher beschäftigt. Nur hatte ich den, sagen wir, vielleicht den fragenden Fokus der Fragmentierung nicht so sehr auf die Projekte gerichtet, aber es war auch so da.
Ja, ich überlege mir eben dieser Spruch pars pro toto. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ist das gemeint? Ein Teil, der alles, das Teil, das aber das ein Fragment, das alles repräsentieren soll. Wie soll das gehen? Das ist
ja
doch irgendwie
unmöglich. Ich
denke
eigentlich nicht so, ich denke überhaupt nicht an Repräsentation, aber wenn wir an unseren Körper denken und auch wissen, dass da eigentlich viel mehr Flüssigkeit als Festes ist und wenn wir auf die molekulare Ebene gehen ist oder noch tiefer, dann ist da viel mehr Zwischenraum und alles ist lose, alles ist in hoher Geschwindigkeit und kann auch umgebaut werden, wird auch dauernd umgebaut. Also wir sind viel mehr in diesem Zustand eigentlich als, ja, ich glaube, wir können das fast auch erfassen, dass wir nicht ganz, einfach nur ganz sind. Vielleicht im Spiegel, ja, oder aber sonst, viele schieben eine Krise, wenn das sehr stark spürbar wird. Ja, mir macht es eher Freude, das zu erfahren oder...
Und vielleicht, also dein Interesse am Bauen oder auch an architektonischen Räumen, ist das etwas, kannst du dich erinnern, woher das kommt? Ist das langsam entstanden oder war das schon immer da? Hast du schon immer spezielle Achtsamkeit dafür gehabt, also dich speziell darauf geachtet oder wie ist das? Mhm.
Naja, als Kind hatte man ja in den 50er Jahren ziemlich viel Auslauf. Es war gar nicht so in Anführungszeichen gefährlich. Natürlich hat man gefährliche Dinge gemacht, aber ich konnte allein zur Schule gehen oder in den Ferien. Jetzt kann ich mich erinnern, in den Ferien beim Großvater gab es diese riesige Sägerei auf der anderen Straßenseite und ich bin da mit anderen Kindern unterwegs gewesen auf dem Gelände, was man heute wahrscheinlich nicht mehr zulassen würde. Und wir haben zwischen diesen hohen Holzbalken haben wir gespielt und ich kann mich erinnern, wir haben sogar irgendwelche Bretter rausgezogen, um sie quer reinzustecken, damit wir Räume, also unsere Hütten eigentlich zwischen diesen vorhandenen, das schon eigentlich Architektur war. Wir haben dem nicht so gesagt, aber wir haben es, glaube ich, empfunden, haben wir gespielt. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass mit meinem Vater an diese Momente sonntags ist er sehr, sehr gern auf Baustellen gegangen. Ich glaube, er hat diese Bauherren gekannt, weil er hat Hypotheken vergeben. Also er war sicher beteiligt, weil er auf einer Bank arbeitete. Und ich durfte da mit, oder ja, ich bin mit meinem Vater auf Baustellen gegangen. Ich kann mich vorstellen, ich kann mich erinnern an diese dunklen Räume, dass es noch getropft hat, oder an diese Wasserpfützen und das Licht da drin und der Geruch. Es war etwas ganz Besonderes, Fremdes und für mich sehr faszinierend, mhm. Ja. Dann kann ich mich auch erinnern, dass wir im Sommer Zelte gebaut haben, ziemlich große Dimensionen. Und zwar gab es im Garten eine Vorrichtung zum Wäschehängen. Diese Stangen, die waren... Nein, nicht die Stevie. Mhm. Richtig, es gab zwei, praktisch eine Art wie eine Torform. Also die waren sicher 2 Meter breit und etwa 2 Meter hoch. Oben war eine Doppelstange, damit man Teppiche über die Stange legen konnte. Und man hat noch mit Teppichklopf die Teppiche geklopft. Ja. Und zwischen diesen beiden Stangen, die dann etwa 4 Meter entfernt waren, gab es diese Drähte, die für das hin und her gespannt in der Länge. Das gab eigentlich wie einen Blockraum im Ganzen, nur ganz offen. Und wir haben mit Tüchern und mit irgendwelchen Materialien haben wir diesen Raum zugebaut, haben Eingänge gemacht und durften dann auch einmal übernachten.
Darin. Und wir sind die Kinder. Ja. Das waren Kinder, nicht mit der unter Anleitung von Erwachsenen.
Nein. Ganz, ich war, glaube ich, ein wenig der Architekt. Ich habe das, später auf dem Foto gesehen, wie ich da stand, die Hände in den Hüften, kleiner als manche andere, aber ich glaube, ich war da irgendwie sehr im Element beim Bauen, ja. Und wir durften dann die Matratzen aus den Zimmern, wir durften Teppiche legen und die richtigen Matratzen runternehmen. Und das war ganz etwas ganz Tolles. Wir durften also da draußen übernachten.
Cool. Ja. Hm. Ja. Und hast du dir überlegt, jemals einen Beruf zu erlernen, der etwas mit Bauen, zum Beispiel Hochbauzeichnerin oder Architektin oder Ingenieurin?
Ja, seltsamerweise nicht. Also ich habe auch sehr gern irgendwie gezeichnet, hatte auch Probleme damit. Man musste dann mal in der Schule das Schlafzimmer zeichnen und das hatte einfach keinen Platz auf diesem. Es kam immer noch irgendwie anderes dazu oder es war schwierig für mich, wahrscheinlich auch, weil ich auch der Perspektive nicht mächtig war und dann das so meistern konnte, dass dann irgendwie sowieso alles auf einem Fluchtpunkt hinausläuft. Und ich habe dann einfach an das Blatt noch andere, mit Kleberli noch andere Papiere angeklebt. Und dann kann ich mich auch erinnern, dass im Religionsunterricht, man hatte damals noch Religionsunterricht, ich weiß nicht, ob heute auch noch, und da ging es um die Dreifaltigkeit und der Pfarrer hat davon erzählt, was das ist, dass es diesen Heiligen Geist gibt, es gibt den Jesus, der gestorben ist, aber es gibt auch Gott Vater und dass das eigentlich alles eins ist und nicht drei. Und das hat mich irgendwie war das wie ein Rätsel für mich und dann er hat uns nicht gefragt, wie wir das zeichnen. Er hat gesagt, das sieht so aus. Das war ein Dreieck und in der Mitte war ein Auge. Und dann waren noch so Strahlen, die weggingen. Und ich war total enttäuscht, dass das
diese also es war eine Illustration, die er euch gezeigt hat.
Ja, und die hat man so dargestellt. Das ist so fast ein Zeichen dafür war das, ein Piktogramm eigentlich so, ja.
Das war katholischer Religionsunterricht.
Ja, ja, und ich war enttäuscht, dass das jetzt alles ist. Also, weil wir davon gesprochen hat, war es irgendwie, habe ich mir immer gedacht, wie geht das? Und so, diese Dinge beschäftigen mich ja, nicht gerade die Dreifaltigkeit. Es gibt zwar eine Zeichnung, die hieß einmal, wo mir das durch den Kopf geschossen ist, No Trinity after all these years. Ja, aber Architektin, daran dachte ich eigentlich nie. als Beruf. Dieses Zeichnen war wohl irgendwie ein Raum, der sich für mich aufgetan hat. Ich war immer irgendwie woanders. Wie ich klein war, merkte ich das vielleicht nicht so. Aber Richtung Pubertät, dann merkt man das sehr, wenn die Welten brechen, wenn man in die Zeit hineinbricht, in der gerade die anderen sind, oder ob man sich entfernt. Ich habe mich in der Adoleszenz immer auch sehr entfernt. So. Und ich vermute fast, ich wollte das fortsetzen können.
Genau, also so diesen Freiraum auch behalten. Und sobald du dann, ich denke, wenn du zeichnen lernst, zum Beispiel als Hochbauzeichnerin, dann wird das zu einer Dienstleistung. Und das ist dann immer mit einem ganz klar bestimmten Zweck. Und so dann eigentlich das Gegenteil von einem Freiraum.
Ja. Vielleicht wäre das genau geschehen, wenn ich in die Kunstgewerbeschule hätte gehen dürfen, was ich nicht durfte, also von den Eltern her. Und ich wollte dann eigentlich, wenn nicht eben an die Kunstgewerbeschule, wollte ich ans Chemie und nachher vielleicht Richtung Mathematik. Ich war da auch sehr heimisch, irgendwie Mathematik. Das habe ich dann später eigentlich gedacht, dann Mathematik und Physik. Aber ich wollte einfach ans Chemie, wenn nicht. Und das durfte ich auch nicht, weil da waren anscheinend die Maoisten in diesem Chemie. Das war alles gefährlich für ihre Tochter. Und was dann übrig blieb, das war... ihre Vorstellung, glaube ich, war, dass ich etwas werden sollte, was für sie etwas bedeutet in der Gesellschaft. Und ein Künstler bedeutete für sie nichts oder sicher irgendwie ein ungewisser Wert, nicht repräsentativ. Und diese Schule, da hatten sie das Gefühl, ich käme ihnen abhanden.
Und aus Ihrer Sicht, was wäre repräsentativ gewesen?
Ärztin, Lehrerin.
Lehrerin.
Ja, Ärztin sicher auch, aber das war jetzt nicht... Ja, ich habe dann eingewilligt und habe dieses Lehrerseminar gemacht und habe 2 Jahre Schule gegeben, damit ich mein eigenes Geld hatte und habe mich dann abgesetzt nach Paris. Und das war ja die Zeit, an der alles irgendwie... umgebaut wurde, intellektuell.
Also das waren späte 1960er Jahre.
Das war Anfang 70 gerade. Ja. 69 kam ich aus dem Lehrerseminar und 71 bin ich nach Paris und bin dann an die Universität gegangen, die 68 gegründet wurde, mit ganz neuen Parametern, wer da Zugang hat und wie die Lehrstühle sich irgendwie gegenseitig sehr befruchten. Es waren da ganz tolle Professoren da in der Zeit. Und ich kam von dieser Klosterschule, von diesem Lehrerseminar. Ich war ein Greenhorn und ich hätte da vielleicht irgendwie andere Einführung gebraucht. Aber ich denke, heute wäre ich an die Kunstgewerbeschule, wäre ich vielleicht Zeichnungslehrerin geworden. Das wurde verhindert dadurch. Wäre ich 71, ich war dann schon in politischer Nähe zu Trotzkisten. Freunde von meinem Freund, der dort schon war und die alle kannte. Wir waren bei Manifestationen, die gingen immer noch weiter. Ja, vielleicht wäre ich sehr aktivistisch geworden. Man weiß es nicht. Was kann man nie sagen. Jedenfalls ging ich nach einem Jahr weg und es war die Zeit, in der man entweder nach Indien oder nach Marokko ging. Das gehörte dazu und ich selber empfand nach all diesem intellektuellen Gerede, das ich einfach nicht erfasst habe, später dann mich eigentlich sehr interessiert habe und ich auch auf Deleuze gekommen bin später über die Arbeit oder andere Philosophen. Jedenfalls empfand ich einen tiefen Wunsch, eine andere Kultur kennenzulernen, wo ich mit meinem Intellekt nicht nachkomme, also das, mich dem irgendwie zu unterziehen. Und ich habe mich für Marokko entschieden und bin da, glaube ich, 9 Monate geblieben. War da auch mit Leuten zusammen. Das war eine tolle Erfahrung. Auch mein Französisch wurde flüssiger, weil ich nicht mehr so Angst hatte, wie in Paris einen Fehler zu machen. Da sagte doch einer, je marche entre la nuit, ein Marokkaner im Französisch. Und das hat mir sehr gefallen. Ja.
Aber war das dir schon damals bewusst, dass du nicht so sehr vom Intellekt gelenkt werden möchtest? Oder ist dir das erst im Nachhinein, hast du das gemerkt, okay, das war der Grund, warum ich weg bin, weil ich wollte...
Weswegen ich wegging, das war eine bestimmte Enge, sicher auch familiäre Enge, aber vielleicht auch Schweizer Enge, so wie ich das interpretiert habe. Aber das kommt natürlich aus einer Zeit, wo man sich ganz neu hat erfinden wollen und müssen. Also in den 60er, 70er Jahren ging es darum, eigentlich die ganze Generationenfolge.
Klar, nee, aber ich habe jetzt gedacht, als du von Paris nach Marokko bist.
Aha, okay. Ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Intellekt.
Nee, das habe ich auch nicht vermutet.
Ja, es war ein Antidot und vielleicht auch eine überschätzte Geste. Was soll ich da mit diesem intellektuellen Zeug oder so? Es war eine richtige Entscheidung für diese Zeit und eben passte auch in diese Zeit und hat mich davor bewahrt, vielleicht einen direkten Weg zu gehen, mit einem Ziel, das dann irgendwie erreicht wird oder ein Diplom oder ich bin einen Weg der Umwege oder man könnte sagen, einen Weg der Wege gegangen, ja.
Genau.
Und, ja.
Ich glaube, das ist ja auch etwas, womit man sich total wohlfühlen kann. Ich denke, das ist manchmal, gibt es eine Vorstellung, dass eigentlich, wenn man einen Weg geht, der nicht so klar ist, dass dann ständig so eine Unsicherheit vorhanden ist. Und ich glaube, das muss überhaupt nicht so sein. Ich glaube, es gibt durchaus auch so eine Grundannahme dafür, dass eben vieles unsicher ist und dass es deshalb auch völlig okay ist, sich in vielleicht auf unsichere Wege zu begeben, weil die sicheren Wege sind wahrscheinlich auch nicht so sicher.
Und ich glaube, man wählt sie ja nicht so sehr, weil sie unsicher sind. Und man spürt das dann aber, wenn man das den Boden ein wenig verliert. Und ich habe das sicher immer wieder wirklich auch so lebenstechnisch, weil es andere Orte waren oder ich den ganzen Freundeskreis neu aufbauen musste, weil es ein neuer Ort war, erlebt. Das war zwar nicht so jeden Tag, sondern ich habe schon längere Lebensphasen dann an einem Ort verbracht. Also, aber dieses in Bewegung kommen, weil man es nicht meistert. Also das Terrain kommt in Bewegung, weil man es nicht meistert. Das habe ich mehrmals erfahren. Und es gab dann aber später, wie ich dann dachte, ja, ich bin schon in der Kunst tätig. Sehr viel Unsicherheit, ob ich dazugehöre, weil ich nicht diesen direkten Weg gegangen bin, vielleicht auch nicht diese Verbindungen von Anfang an hatte.
Keine Klicken.
Ja, ja. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich immer selber Entscheidungen fällen musste, ja. Ja, das schon.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, du hast in Rom gelebt, in Brüssel gelebt, in Frankfurt und bist in all diesen Städten auch künstlerisch tätig gewesen. Jetzt bist du in der Schweiz.
Seit gut 6 Jahren bin ich jetzt zurück, ja. nochmal eigentlich eine Integration. Ich habe es dann so genommen, ich komme eigentlich in das, was ich irgendwie zutiefst kenne, aber ich komme auch in etwas Fremdes, also im Sinne von Integration. Also ich muss es mir aneignen. Es war dieses eine, dass ich Synapsen hatte, die in der Kindheit gebildet wurden und die sich öffneten und ich in einer direkten Art und Weise Dinge erfassen konnte, über die ich nicht nachdenken musste. Das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich diese Gesellschaft eigentlich immer wieder scannen und ein Verhältnis dazu finden auch, weil es war ja nicht die Kindheit, in der ich angekommen war.
Genau.
War hochinteressant.
Ich kann mir auch vorstellen, du bist ja sicher irgend zwischendurch auch immer wieder mal in die Schweiz gekommen, nehme ich an. Aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn du hier zu Besuch bist, als hier zu leben.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass du dich nochmal neu...
Ja, es gefällt mir sehr. Also ich bin eigentlich sehr herausgefordert und ja, bin sehr in der Arbeit, eigentlich sehr intensiv auch dran hier und vielleicht die Möglichkeiten sind hier auch der Realisation viel besser gegeben. Also ist die Unterstützung, wenn man an was ist und ist hier sehr wohl möglich, nicht immer, aber doch immer wieder. Ja.
Zum Beispiel, als du in Rom gelebt hast, oder wie soll ich das jetzt fragen? Die Rahmenbedingungen, Kunst zu machen, sind, wie du jetzt eben geschildert hast, sind natürlich andere. Aber gab es auch sonst Einflüsse? Oder denkst du, dass du hast anders gearbeitet an einem anderen Ort als hier?
Ja, also sagen wir mal, die Situation in Italien, in Rom war natürlich, ich kam ans Schweizer Institut, volle Unterstützung vom Raum. Ich hatte fast kein Geld, das war eher schwierig, weil da bekam man nicht ein Geldstipendium dazu. Ich war mit Zeichnung und Malerei befasst da. Aber die Fragen waren sehr verwandt zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe zum Beispiel Malereien gearbeitet, die nannte ich Simia. Und da gab es drei Arbeiten, die zusammengehörten. Das eine war ein Modello, das andere ein Astratto und das dritte war ein Figurativo. Also das kam eigentlich dasselbe in drei Anwesenheiten, die sehr verschieden waren, kam da zusammen oder kamen an sich vor. Und wenn ich die zeigen konnte, in einer Galerie zum Beispiel, musste immer ein Bild hinter einem sein. Also nicht einfach drei nebeneinander, wo man alles vergleichen konnte. Ich hatte das Gefühl, dass das Bild hinter mir genauso wirksam ist. Natürlich, man kann sich ja immer drehen. Und dann verliert man die anderen wieder aus dem Blickfeld. Solche Dinge haben mich schon da interessiert, glaube ich, dieses in verschiedener Weise vorkommen oder ja, gleichzeitig vorkommen.
Und wo hast du mit dem Fotografieren begonnen? Du hast ja ziemlich auch umfassende fotografische Serien realisiert. Wie ist es dazu gekommen, also zum Griff zur Kamera?
Ja, nach 8 Jahren Rom ging es dann nach Brüssel und 93 und 96 habe ich mich entschieden, die Malerei zu beenden. Und zwar, um im Raum anzukommen, in dem alle anderen und alles andere sich befindet oder in einem Raum, der nicht so gesondert ist wie die Leinwand, die man ja nicht betritt. Und angekommen in diesem Raum, der auch die Zeit ja beinhaltet, wollte ich keinesfalls die Malerei auf den Raum übertragen oder irgendwelche Fragen, die ich in der Malerei vielleicht hatte. Und ich habe dann Projekte begonnen, die direkt in Situationen stattfanden. Mein erstes Projekt in Brüssel, nachdem es so eine Übergangszeit gab, in dem ich viel ausprobiert habe, bei diesem Projekt, das hieß "And if you came and would take care of the caretaker, who would take care of you in your place?" Der Anfang stimmt nicht ganz. Es gab da in der Lotterie Nationale in Brüssel diesen Conciergerie-Raum. Und diese Conciergerie überblickte den Haupteingang. Und in der Zeit, das war 1998, war das Gebäude gerade leer geworden, weil die Lotterie Nationale ausgezogen war. Und dieser Haupteingang war überhaupt schon längst kein Haupteingang mehr. Da ging nur noch die Feuerwehr rein und raus. Und sie benutzen einen anderen Eingang als Haupteingang.
Bist du deshalb auch darauf, auf das Gebäude aufmerksam geworden, weil es leer stand, oder?
Ja, und auch auf diesen unbenutzten Raum, voll funktionsfähig. Der war auch von der Lotterie Nationale noch umfunktionalisiert worden in einen Lotterieraum, also einen kleineren Lotterieraum, nicht diese Nationallotterie.
Was ist ein Lotterieraum, wo sie die Ziehungen machen?
Ja, genau. Genau. Jedenfalls mussten sie, es gab eine Glasfassade, also viel Licht, viel Erschütterung von der Straße. Es gab ein großes Glas auf die Eingangshalle. Da wurde ein Vorhang gemacht. Die Glasfassade wurde im Abstand von 60 Zentimetern mit so Formica-Paneelen, alles schön zugebaut, weil die Chance, wenn sie als Chance fällt, darf keinen Einfluss haben, keine verschiedenen Einflüsse haben. Temperatur, Licht, Erschütterungen müssen ausgeschlossen sein. Und dieser Raum hat mich hoch interessiert. Also einerseits der Conciergerie-Raum und dann eigentlich der eingebaute Raum und dass er leer steht. Und da habe ich mein erstes Projekt gemacht in einer Situation, um für den Concierge, der nie mehr da war, Platz zu nehmen und habe andere eingeladen. "And if you came only to take care of that caretaker, who would take care in your place, of you in your place?" Also dieses Ersetzen. Mhm. Also die Leute kommen, nehmen Platz für jemanden, der nicht da ist, aber dann wird ein Platz leer, wo
genau.
Sie herkommen.
So. Menschen als Statisten oder Protagonisten, als Figuren.
Ja, also diese ewige Verschiebung, der wir unter... Der wir unterliegen, das ganze Leben. Ja. Und da empfand ich es, um die Fotografie zu kommen, empfand ich es als schade, dass ich, nachher war natürlich alles vorbei. Es gab Aufnahmen, die das dokumentierten, aber ich empfand das nicht als die Arbeit, überhaupt nicht. Ich empfand dieses Warten, diese Leere, dieses Format eigentlich als die Arbeiten. Aber ich fand es schade, dass es nicht Arbeiten gab, auf die man zurückkommen kann. Und meine erste Fotoserie habe ich dann in Brüssel gemacht. Da gab es diesen Jahrmarkt, also mit diesen Bahnen, die wir kennen, unter anderem ein Riesenrad oder irgendwelche Buden etc. Und die Leute, die das betrieben, die hatten diese Caravans, hochtechnologisierte Caravans, die ebenso auf diesen Boulevards, wo dieser Jahrmarkt stattfand, oder diese Buden und, wie sagt man, bei uns sagt man die Kilby. Diese Wagen waren da auch parkiert und die waren in nächster Nähe zu den Gebäuden. Und das hat mich richtig angesprungen, dort zu fotografieren und weder die Gebäude ganz auszuschließen und wo es auch nicht darum gehen sollte, diese Caravans, diese großen Wagen zu repräsentieren. Die waren hochinteressant, weil sie auch Räume ausfahren konnten, um auf den Autobahnen voranzukommen, haben sie einfach die Räume hydraulisch eingefahren und in der haben zusammen also fast mittelalterliche Wagenburgen gebaut. Die waren auch nach innen geschützt. Irgendwie waren da zwei Wagen, ein Innenhof und ein dritter, der wieder zugemacht hat an der Stirnseite. Das waren richtige Gesellschaften eigentlich oder Urbanität, eine Urbanität in der Urbanität. Und ich habe dann die Serie, die heißt Town Town.
Genau.
Ja.
Ist es mit einer Mittelformatkamera fotografiert? Oder?
Nein, Kleinbild.
Okay. Mhm. Okay.
Aber analog noch, ja. Mhm. Mhm.
Genau, und du hast mir ja gesagt, dass du Autodidaktin bist.
Mhm.
Und ist das bis heute, also hast du irgendwann in deinem Berufsleben dann noch eine Ausbildung gemacht oder ist das bis heute so? Würdest du dich als Autodidaktin bezeichnen?
Ja, vielleicht ist jeder Künstler ein wenig Autodidakt später, weil er die Verfahren immer entwickeln muss. Und ich war vielleicht von Anfang an ein wenig in dieser Situation, nur dachte ich nicht in Momenten des Verfahrens, das kam später, die Worte Verfahren, Praxis und etc. Ich habe mal einfach getan. Oder viele Jungen, die denken auch, Kunst ist Malerei oder Skulptur, da habe ich mal gemalt, die Zeichnung habe ich schon immer gemacht und da kannte ich, oder ich kannte die Räume, in denen ich mich nicht auskannte und in die ich hinein wollte. Das musste ich mir nicht herholen so oder erfinden. Ja, es gab diese Zeit, wie wir in Rom und dann in Turin gelebt haben, ich mit meinem Partner damals, mit Jeffrey, da sind wir immer in die Kunsthalle Bern gefahren, um die Ausstellung zu sehen. Das war während der Zeit von Ulrich Log, der dort Direktor und Kurator war. Wir kannten ihn und die Lisa Höver, seine Frau, gut. Und wir waren oft während der Aufbauzeit da und haben die Künstler kennengelernt, haben zusammen gegessen. Und ich glaube, in mir ist der Anspruch an die Kunst damals aufgegangen, also um was es gehen könnte. Nicht in einem Nachvollzug, sondern im Anspruch, glaube ich. Es ist schon so, dass das die wichtigen Inputs waren, die man dann nicht einfach übernehmen kann, sondern es ist für mich wirklich ein langer Weg, der nie aufhört. Mhm. Ja. Aber es macht mir auch Freude, etwas zu, was ich als dringlich empfinde. Dort geht es weiter. Ich möchte da etwas entwickeln, dann auch die Möglichkeit entwickeln. Das heißt oft auch die Zusammenarbeit, manchmal mit Firmen oder ein Verfahren entwickeln. Ich habe immer Arbeiten auf Papier gemacht, seien es Zeichnungen oder auch mit Pinsel oder so. Und ich habe letzthin begonnen, auf Aluminium diese Arbeiten anzusiedeln, herauszufinden, wie das geht. Und das muss man dann irgendwie entwickeln. Und ist auch wieder so ein unsicheres Gelände, oder? Mhm. Immer in der Malerei, es kann da mal auch genug sein, also zu viel. Es ist alles eine Frage des Ereignisses. Ich möchte natürlich nicht, dass ich mich ereigne mit der Malerei, sondern die Malerei sich dann ereignet. Und dazu, ja, muss ich dann so wie ein Verfahren entwickeln, wo diese Zufälle, Einfälle von der Farbe selber oder geschehen können. Ich muss es führen, aber es muss auch geschehen.
Raum haben dafür.
Ja, mhm. Ja,
Und ist das Aluminium, ist das irgendwie vorbehandelt? Die Oberfläche, wird die behandelt oder kannst du direkt die Farbe auftragen?
Ja, es gibt behandeltes Aluminium, damit es keine Griffspuren oder so gibt. Aber das spiegelt viel weniger. Und das andere Aluminium spiegelt zwar auch nicht wie ein Spiegel, sondern so in einer Durchdringlichkeit, in einem seltsamen Zustand, heller auch. Ja, ich benutze unbehandeltes, aber wenn man in diesen Grund fasst, gibt es dann Oxidation. Und wenn man den wieder putzt, ist es nicht diese maschinelle Anwesenheit des Aluminiums, weil das hat alles so Striemen, wo die Maschine drüber fuhr. Die sind eigentlich sehr produktiv.
Ja. Ich habe ja lange in Weinkellern gearbeitet und da sind die Tanks sind ja jetzt schon lange aus Inox und also dieses rostfreie Stahl. Mhm. Und das ist eben genau der Vorteil, dass das auch dann nicht diese Oxidationsspuren gibt. Mhm. Aber es ist, ich kann mich erinnern, ich war viel mit Putzen beschäftigt.
Aha. Die werden innen geputzt oder?
Ja, das sowieso, aber außen auch poliert.
Ah ja.
Nee, aber innen putzt du aus anderen Gründen, ist es eine Hygienefrage, ja, weil du natürlich sofort Bakterien und auch durch die Hefen und die Bakterien gibt es halt viele unerwünschte so Möglichkeiten der unerwünschten Geruchs- und auch Geschmacksbildung und deshalb ist die Reinigung ist ein wichtiger Teil da im
Also die müssen das auch sehr führen, damit die natürlichen Prozesse dann stattfinden
Absolut.
Können.
Absolut, also die Gärung und auch, also sowohl Hefen wie auch Bakterien werden ja, also es werden selektierte Hefen und selektierte Bakterien zugefügt, um diese verschiedenen Gärungen einzuleiten. Und es gibt auch, es gibt zum Beispiel die Vin Naturel, das ist eine Bewegung, also und schon vorher, ich bin nicht ganz sicher bei Bioweinen, wie dort die Gesetzgebung funktioniert, aber die Vin Naturel, das ist eine Bewegung, die freiwillig eben auf die Verwendung von selektionierten Hefen und Bakterien verzichtet. Mhm. Und da ist natürlich eine viel größere Unsicherheit da, dass sich das in eine Richtung, weil du hast ja immer, Hefen und Bakterien sind immer vorhanden, aber wenn du die Selektionierten hinzugibst, dann vermehren sie sich diese viel schneller und in diesen Mikroorganismenwelten ist es ja so, dass sich dann wie einfach die sich am schnellsten vermehrendste, die setzt sich durch. Mhm. Und das, also so funktioniert das. Das ist das möglich, dass man trotz der Gegenwart von natürlichen Hefen den Prozess durch die selektionierten Hefen einleiten kann.
Fast eine Metapher, hm? Ja. Sei es für die Kunstwelt oder das Leben.
Absolut. Ja. Du, aber irgendwie, also das hat mich jetzt vorher irritiert. Es hat mich einfach, weil du gesagt hast, dass du in jungen Jahren in Paris auch politisch engagiert warst. Bist du heute auch noch politisch engagiert? Und wenn ja, wie lebst du dieses Engagement aus?
Also erstens muss man sagen, dass in Paris natürlich ich die Freundin meines Freundes war, nah zu denen und auch an die Manifestationen mitging, jetzt nicht gerade im Zentrum. Mhm. Ich war eigentlich, wie habe ich das mal für mich formuliert, angstfrei, aber unerschrocken. Aber irgendwie auch immer, ich empfand, wo die höchste Gefahr war und dann konnte ich mich in meinem Leben, das hat mich sicher immer auch gerettet, da auch genug früh abwenden oder ich war jetzt nicht kopflos. Ich habe viele Dinge gemacht im Leben, die jetzt nicht so ja, so vorgepfadet oder gefahrfrei sind. Aber ich hatte immer irgendwie so ein, vielleicht die Erziehung, die mich eben nichtsdestotrotz dazu angehalten hat, nicht kopflos in Gefahren rein zu stolpern. Aber ich habe doch viel gewagt, ja. Also ich war da nicht wirklich so ganz aktivistisch tätig. Ich habe vielleicht das so mitgekriegt, weil ich da mit denen war, so. Und ich war eben eigentlich eher jemand, der das Politische nicht in diesem direkten Sinn verstand. Vielleicht bis heute, aber es hat sich doch etwas, glaube ich, verändert. Also die Zustände natürlich in den 70er Jahren waren auch, da gab es auch Dringlichkeiten mit dem Vietnamkrieg, 60er Jahre. Aber der Vietnamkrieg war irgendwie doch weit weg. Jetzt haben wir Probleme bekommen, die einfach zwar einerseits weit weg sind, aber sie betreffen uns, sei es auf ökonomischer Ebene oder die ganze Geldwirtschaft, die reguliert, oder seien es die migratorischen Verschiebungen, die kulturell verschieben oder für andere Ängste einbringen. Wenn die Dringlichkeit in den 70er Jahren war, Gegenentwürfe zu machen, sich selber zu erfinden, auszuprobieren, sind die Dringlichkeiten für mich heute ganz anders. Aber ich denke, dass ich jetzt meine Arbeiten daraufhin anlege, Versuchsanlagen zu schaffen, in denen man in diese komplexen Problematiken mit denen zu tun hat, aber nicht wie in einer Affiche, in einem plakativen Sinn oder in einem didaktischen Sinn, sondern in einem mehr in einem strukturellen Sinn. Also die Arbeit verhält sich so und der Mensch kommt nicht umhin, sich dazu zu verhalten, und dann ist man schon in einer Situation mit etwas befasst. Und jemand hat mir mal gesagt, im ersten Jahr, wie ich in die Schweiz kam, wir hatten ein Abendessen, und sie hat gesagt, ja, sie hätte einfach das Gefühl, die Welt könnte untergehen und die Künstler kümmern sich nicht darum. Und ich habe sie mit großen Augen angeschaut und habe gesagt, das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Also ich denke, vieles in der Kunst kommt vielleicht nicht so direkt daher, aber beschäftigt sich mit Fragen dieser Veränderung. Und ich merkte erst im Nachhinein, dass ich von da an die Frage nochmal für mich verschärft habe, wie ich in der Arbeit damit umgehe, oder. Aber ich steuere nie auf diese politische Frage hin. Sie kommt mir durch die Arbeit zurück und dann kann ich sie vielleicht auch führen, oder ich weiß nicht. Ich bin mir dann bewusst, da steckt diese Frage drin, oder.
Also ich kenne ja nicht deine Arbeit nicht so gut, aber ich habe immer eine bewusstseinserweiternde Dimension erlebt. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht in einem psychedelischen Sinn, sondern in einem ganz gescheiten Sinn. Ich finde, du reichst eigentlich eine Möglichkeit mir als Betrachterin, oder auch, ich denke jetzt, wenn zum Beispiel dieser Raum im Raum in Venedig, wenn das zustande gekommen wäre, du reichst mir eine Möglichkeit, da wirklich meine Erfahrungswelt zu bereichern. Und ich meine, das nehme ich nachher mit. Wenn ich aus diesem Pavillon wieder heraustrete, das nehme ich mit.
Und möglicherweise, das, ja. Ich denke, ist vielleicht doch nicht für alle so. Und das braucht ja dann doch auch eine, wie immer, auch eine eine offene Bereitschaft dafür. Aber es gibt schon Künstler, die arbeiten mehr in der Nähe ganz existenzieller Fragen. Heute hat eine Lyrikerin oder Schriftstellerin, die einen Buchpreis bekommen hat, hat in ihrer Rede gesagt, Literatur ist kein Joghurt oder sowas. Und sie meinte damit, dass Literatur eben Erfahrungen schafft, die an den existenziellen Abgrund rühren, der nicht fassbar ist. Und bin mir nicht so sicher, ob ich diesen Weg beschreite, denn empfinde ich natürlich diesen Abgrund. Ich glaube, ich bin näher zu Mathematik und Physik geblieben, die ich ja gewählt hätte, wenn ich nicht in die Kunst gegangen wäre. Ich empfinde meine Arbeiten eigentlich als Operationen. Und ich finde auch eine Schönheit in dem, also nicht eine ästhetische Schönheit, jetzt unbedingt der Materialien oder des Kanons, wie er in der Kunst aufscheint. Also, dass man eigentlich sofort sich in der Kunst befindet, auch durch die ästhetische Präsenz. Aber ich empfinde eine Schönheit der Abläufe, die wie Operationen mit mehreren Gliedern sind. Also wie wenn man eine Gleichung hätte und die dann durch Umschichtung etwas auf den Weg bringen. Und das Resultat ist nicht eine Zahl, sondern diese ganzen Verhältnisse. Ich habe dann mal das erlebt. Ich habe im letzten Sommer eine Arbeit gemacht mit einer Jagdhütte, einem Jagdhochstand, den ich aus einem Jagdrevier, einen wirklichen Jagdhochstand, disloziert habe in ein Kunstrevier, einen Skulpturengarten, und habe diesen Jagdhochstand mit einer Tarnkappe versehen. Das heißt, alle Oberflächen sind beschichtet, in der Technik, wie die Bomber beschichtet sind, damit sie von Radargeräten nicht ausgemacht werden können. Und somit war in diesem Sommer der Jagdhochstand sichtbar für die Betrachter, die ja kommen wollten und was sehen. Und er war aber zugleich der Sichtbarkeit entzogen, was wiederum nicht wirklich sichtbar war, aber doch wissbar, oder es war auch wahrnehmbar, weil diese Beschichtung doch sehr anders war. Und ich habe mit einem Radarforscher vom Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet und habe ihn dann gefragt am Ende, ob er das in eine Formel gießen könnte oder eine Formel erstellen für diesen Standort im Jagdrevier, die Dislozierung in dieses andere Revier, den Skulpturengarten, dieser Entzug der Sichtbarkeit etc., was da geschehen ist. Und in einer halben Stunde hat er mir geantwortet, hat mir die Formel geschickt. Mit Zeichen, die ich zum Teil nicht kannte, die Untermengen sind und Mengen, also eigentlich etwas, was ich gerade noch in der Mathematik, in der Mengenlehre gelernt hatte und was eigentlich mit der Topologie zu tun hat. Das hat mich sehr gefreut.
Ich muss sofort an Superhelden denken.
Genau, ja, das. Vielleicht müsste ich da auf meine alten Tage einen Umhang und Flugtechnik schulen. Es würde vieles erleichtern.
Nee, aber ich habe mir überlegt vorhin, dass ja es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die nicht mit deiner Arbeit vertraut sind. Und da wollte ich auch in der Hoffnung, dass das die Leute anregt dazu, dem ein bisschen nachzugehen, wollte ich im Zusammenhang mit Arbeiten von dir, wie zum Beispiel die Fotoserie Town Town, die du schon angesprochen hast, oder auch diese Operation mit dem Tiefstapler, den du in seinem Transportweg eigentlich unterbrochen hast. Und da wollte ich auf ein Verständnis von Zeitlichkeit zu sprechen kommen. Zum Beispiel, du hast erzählt von Towntown, dass dich das fasziniert hat, wie auch diese Wagenburgen dann aufgestellt wurden, und das sind ja Burgen auf Zeit. Und auch etwas, das sich auf dem Transportweg befindet, das ist im Fluss. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Temporäre, das interessiert dich.
Ja, das Temporäre, aber auch das Temporale, das Zeitliche. Oder habt die Frage, wie befinden wir uns in der Zeit? Also es ist auch, wie befinden, nicht was ist die Zeit, wie befinden wir uns in der Zeit? Und da sind natürlich die Orte eigentlich auch immer ein Glied in der Erfassung, im Erfassen von so etwas, ja. Ja, dieses Projekt hieß Tieflader, Zeitkonstruktion 3, glaube ich, war das. Zeitbau 3. In Englisch hieß es Time Construction. Ich dachte, ich baue die Zeit oder ich baue Aggregate, in denen oder Dispositive vielleicht. Ja, das war ein Gebäude. Ich habe mich eigentlich mehrmals mit Architekturen oder Teilen von Architekturen, von Bauten auseinandergesetzt oder habe mit ihnen in Verschiebungssituationen etwas erstellt. Und das war ein Gebäude von Schneider und Schumacher, Architekten in Frankfurt. Es waren die Architekten, die am Potsdamer Platz, beim Umbau des Potsdamer Platzes nach dem Mauerfall, diese rote Infobox bauten, die temporär da stand. Und einerseits das Baugelände überblickte. Es gab eine Plattform für die Besucher, die da hinaufsteigen konnten. Und es waren auch die Büros mit den Plänen, die waren auch einsehbar. Und so eine andere Version erstellten sie in Frankfurt, eine vertikale Version, die auch in einem städtebaulichen Areal, Westhafen, das praktisch neu erstellt wurde, neue Gebäude wurden da erstellt, zum Teil Industrien verschwunden. Ja, da erstellt sie diese kleinere vertikale Infobox, und ich erfuhr davon, dass diese Bauzeit zu Ende geht und dass diese Infobox abgebaut wird und irgendwo anders wieder auf einem Bauplatz größerer Ordnung aufgestellt werden würde. Und diese Zwischenzeit zwischen dem Abbau und Wiederaufbauen, das hat mich interessiert. Ich dachte, in dieser Zwischenzeit könnte ich mit den Teilen, das waren angesagt gewesen, das wären modulare Teile, würde ich was anderes bauen. Im Prinzip ein ähnlicher Gedanke auf einer anderen, in einer ganz anderen Situation. Es stellte sich dann heraus, dass der Besitzer da gar nicht so scharf war drauf. Er hatte fast Angst, ich würde eine politische Aussage machen, irgendwie mit diesem Investorgelände auch, oder es waren da Ängste.
Aber für die Vorstellung, wie viele Kubikmeter, also was muss ich mir da vorstellen?
Ja, ich glaube, die Grundfläche war, glaube ich, 5 auf 5 Meter. Und die Höhe, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie war, glaube ich, vierstöckig. Also muss man sich 15 Meter hoch vielleicht sowas, ja. Und schließlich schaffte ich es nicht, dass ich die Bewilligung bekam, beim Abbau dann mit den Teilen selbstständig umzugehen. Und ich erfuhr dann auch, dass niemand diese Infobox gekauft hat und dass es nicht, die Geschichte nicht weiterging, sondern dass ein Verwerter hat die Fassade gekauft, ein anderer hat das Gerüst gekauft, das dann eben nicht so modular war, wie es angesagt gewesen war. Man musste es auseinandertrennen mit Winkelschleifer oder Schneideanlagen. Jedenfalls habe ich mich dann kurz entschlossen mit dem Verwerter zusammengetan. Ich wusste, der fährt die ganze Fassade weg. Und die Fassade war genug interessant. Das war die Hülle des Gebäudes, alles aus den gleichen Platten hergestellt. Wo die Fenster waren, fehlten die Platten. Da kam nämlich das Licht rein dann. Und ich verhandelte mit ihm, dass ich diesen Tieflader in der Stadt für 24 Stunden, eigentlich für eine Nacht, am Morgen kann er wieder wegfahren, wenn er diese Fassade abtransportiert. Es war also eigentlich wie ein Loop in der Zeit. Er wäre direkt zu der Stelle gefahren, wo er einige Platten hat verkaufen können. Andere wurden dann gelagert oder vielleicht auch später entsorgt oder verkauft. Es war ein ökonomischer Weg irgendwie. Da waren die Platten auf einem neuen ökonomischen Weg. Verließen die Form, die sie eigentlich bespielt hatten, nach außen. Und mich interessierte diese Unterbrechung, wo diese Platten keinen Sinn mehr hatten. Also die waren sinnentleert und hatten darum wieder eine neue Potenzialität. Und da habe ich sie eigentlich unbeweglich auf dieser auf diesem Tieflader, den habe ich in der Stadt parkiert, an einer dreispurigen Einbahnstraße, wo möglichst viel Verkehr daran vorbeifuhr, dass ich diesen Flux hatte von Bewegung und diese Stasis von dem Tieflader. Und ich hatte ihm nur gesagt, er solle Holzbohlen laden, etwa 30 cm hoch, und dann erst die Platten darauf, sodass ein Leerraum unten entstand. Und in diesen Leerraum habe ich die Lampen, die im Gebäude waren, das Licht unten reingepackt. Und er stellte einen Generator auf den Tieflader und da stand er dann bis zum nächsten Morgen
und hat die Mücken angezogen.
Es war im Winter, also es war kältere Zeit. Ich habe nämlich Fotos gemacht beim Abbau der Infobox und da liegen die Platten zum Teil im Schnee. Ja, zuerst war es noch grün, dann Schnee. Ja, und wir hatten an diesem Abend dann ein Gespräch im nahen Künstlerhaus. Da an der, kann mich nicht mehr erinnern, wie die Straße hin. Es war das Gebäude, worin die Freitagsküche begann. Also die begann eigentlich schon vorher im Atelier von Michael Riedl. Und später, wie sie es vergrößert, dann war das dann in diesem Polizeigebäude. Und da hatten wir dann auch dieses Gespräch über das Projekt. Und am anderen Morgen ging dieser Tieflader weiter, wie nichts gewesen wäre.
Und
die Lampen haben wir rausgenommen.
Mit deiner Livecam hast du den Standort irgendwie gefilmt und dann in dieses Haus übertragen oder hast du die Anlage einfach erklärt?
Während dem Gespräch haben wir nur Fotos gezeigt vom Abbau.
Ja.
Und vielleicht eingesät ein paar andere Referenzen oder so. Ich wollte, dass die Realzeit, dieser Zwischenzeit, dieses Loops, dieses Time Loops, dieser Zeit, die es sonst nicht geben würde. Es gibt sie immer, natürlich, aber in dieser Art und Weise empfinde ich einen Loop eingeführt, eine Verspätung eingeführt. Diese Dinge haben mich sehr interessiert, diese Frage, kann ich in die Zeit hineinschneiden oder kann ich die Zeit verspäten und deswegen einen Gewinn herbeiführen, was sonst ja nicht der Fall ist.
Mhm. Und wie hartnäckig bist du jeweils im Verhandeln mit Firmen oder mit eben Transporteuren oder mit Investoren? Weil ich denke, für eine solche Arbeit ist da auch ein Briefwechsel oder also ein E-Mail-Wechsel, Telefonate, also da dem gehen ja Verhandlungen voraus.
Mhm.
Und wie hartnäckig bist du da?
Ich glaube, mit Hartnäckigkeit kommt man nicht sehr weiter. Mhm. Also ich muss sagen, ich liebe es, mit Leuten zu tun zu haben, die nicht unbedingt aus der Kunst kommen. Und vielleicht denke ich mir immer, wie ist es für den anderen? Und kann ihn deswegen vielleicht besser erreichen, aber vielleicht teile ich einfach meine eigene, ja, Begeisterung ist es ja nicht, aber dieses Ungewisse, dieses Wollen für dieses Ungewisse kann ich vielleicht übermitteln. Und für die Gegenseite ist es oft so, so haben sie es noch nie gemacht. Mhm. Und es ist eigentlich doch oft, für sie bleiben bei ihrem Tun, was sie können, und machen doch was anderes. Und das ist anscheinend auch erstaunlich, oder? Mhm. Ich habe sehr viele schöne Erfahrungen gemacht.
Ja,
natürlich gibt es auch zwischendrin Dinge, die dann nicht klappen oder auch nicht sofort klappen. Also man muss zum Teil Geduld haben, aber Durchhaltewillen schon, Hartnäckigkeit vielleicht nicht. Aber
im Gespräch werden ja vielleicht auch neue Lösungen plötzlich zeigen sich, die anders sind als das, was du vielleicht angedacht hast, aber plötzlich merkst, also im Gespräch merkt man dann vielleicht, okay, so ist es nicht möglich, mhm, aber wir könnten eine andere Lösung finden, und das ist ja auch interessant.
Ja, also ich habe eigentlich doch öfters erfahren, dass wenn etwas nicht möglich war auf dem direkten Weg, dass ich dann eine andere Lösung auch zum Teil selber gefunden habe. Und die dann eigentlich noch am Ende doch noch weiterging, also die etwas vielleicht sogar verschärft hat. Oder in diesem Falle hätte ich auf dem Gelände mit den Teilen was anderes gebaut, bauen wollen. Und dann war die Überlegung, wenn ich das nicht tun kann und wenn ich da kein Terrain bekomme, das war die Schwierigkeit, sie wollten mir kein Terrain geben, war die Überlegung, wo ist das Terrain frei? Und ich dachte sofort an die Straße. Und dieser Gedanke hat mir gefallen, und deswegen dachte ich, das ist auch Teil der Arbeit, dass ich das Terrain der Straße praktisch investiere. Und diesen Unterschied auch, eben diese vorbeifahrenden Autos, zum Beispiel wenn ein Bus vorbeigefahren ist, hat er den Generator, der eigentlich auch Indikator war für diesen Ort. Der hat so eine Soundemission, ein Brummen gehabt. Das war dann wie ausgeklipst für einen Moment, und dann war der Bus wieder vorbei. Leute haben das zum Teil, die dachten, da ist eine Riesenbaustelle, all das Licht, aber das war so fremdartig unter diesen roten Platten, dieses Licht, dass man wahrnehmen musste, es kann nicht so sein, was man sonst sieht. Es war auch kein Loch in der Straße, es war, ja, es hatte etwas seltsam Vertrautes und Künstliches gleichzeitig. Und ich denke, es ist bei mir doch immer dieses Anliegen, etwas, das in unserer Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, in den Dingen, die möglich sind, in der Ökonomie, oder da ist ein Gebäude, oder da sind Radiatoren, die ausgedient haben, in diesen gebräuchlichen Dingen, die ganz nahe die Kunst und diese Welt des Gebrauchs so eng zu führen, dass das eine das und das andere das nicht verlässt, auch der Gegenstand, aber eben ganz neue Operationen entstehen mit ganz vielen Verknüpfungen oder Gliedern.
Genau, ich glaube, wenn du das, was du zum Beispiel mit deinen Dropouts machst, mit Dingen tun würdest, die uns nicht geläufig sind, würde das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Mhm. Ja, ich nehme es auch als ein Element in der Verknüpfungsoperation. Also wenn das eine Gleichung wäre, ist das eben auch ein Teil der das Kognitive, dass man sofort weiß, was ein Fenster ist.
Genau, das wäre eine Bekannte.
Ja, und zwar eine, nicht nur eine Bekannte, das Fenster zu Hause, sondern das Fenster, das ist fast schon in unserem kollektiven Gedächtnis etwas, eine Sache, die, wenn wir ein Loch sehen, denken wir vielleicht schon am Fenster, oder ein Kind zeichnet nur ein Viereck und es ist schon ein Fenster. Mhm. Das ist dieses Durchblicken, ist etwas schon Gegebenes. Und ich gehe gern vom Gegebenen aus und nicht nur von dem, was ich gegeben vorstelle, sondern auch jeder Betrachter hat ja ein Gegebenes. Und das trifft sich dann irgendwie, ja.
Du, und jetzt, ich habe mir einfach überlegt, vorhin noch, als du vom Tieflader diese Arbeit geschildert hast, da hast du ja nichts, das du verkaufen kannst. Also es ist eine Arbeit, die einen großen von dir zeitlichen Aufwand erfordert. Da ist eine Logistikmaschinerie ist da im Spiel. Wie finanzierst du eine solche Arbeit?
Ja, das ist wirklich ein großer Energieaufwand, auch zeitlicher Aufwand. Es geht eigentlich nur mit Unterstützungen. Also da in Frankfurt war ich angebunden an den Frankfurter Kunstverein. Der hatte natürlich jetzt auch nicht selber das Budget voll, aber wir haben dann von Stiftungen, sei es aus Frankfurt, auch ich war noch zum Teil in Brüssel. Ich bin dann nachher nach Frankfurt gegangen, eigentlich wegen diesem Projekt. Haben wir auch von der flämischen Gemeinschaft bekommen, auch von der Schweiz. Also es wurde dann zusammengestückt, ja, aus, wie das so üblich ist. Man macht Gesuche und hofft dann.
Genau, aber das bedingt auch einen ziemlich ausgedehnten Vorlauf.
Ja, das ist nicht von heute auf morgen. Und wie gesagt, bin ich dann im Modus des Organisierens und dann gibt es eigentlich keine Zeit oder keinen Zustand, in dem jetzt Arbeiten auf Papier entstehen oder so. Deswegen sind dann diese Phasen, die dann irgendwann wieder möglich sind für eine Weile. Aber das ist dann schon ziemlich intensiv, ja. Mhm. Und ich glaube, ich ticke anders, wenn ich so organisieren muss. Muss man auf Hochtrab sein, man muss sich dauernd auf den anderen auch einstellen, man muss gegenwärtig sein und ja. Das schon, ja.
Also ich würde gerne das Gespräch jetzt langsam zum Abschluss bringen, einfach aus Zeitgründen, weil wir haben jetzt schon über 1,5 Stunden aufgenommen. Gibt es Dinge,
schon,
die du jetzt vor dir hast, die du in Planung hast oder einfach so ein bisschen eine ein Ausblick?
Ja, vielleicht eben eher das mit dem Jagdhochstand, weil sich das anbindet an, was ich schon erzählt habe von dieser Tarnung, nicht? Ja. Ich habe dann nach der Ausstellung im Weihertal, war das, im Skulpturenbiennale Weihertal bei Winterthur, kamen die Teile, man hat dann diesen Jagdhochstand auseinandergenommen, wie wir das schon gemacht haben, wie wir ihn beschichtet haben vorher. Die Teile kamen zurück ins Atelier und ich wusste schon, ich will eine zweite Arbeit realisieren, indem diese Teile, diese, weiß nicht, ob man Fragmente, diese Teile des Jagdhochstandes eine Rolle spielen, ohne dass sie zusammengebaut werden, ohne dass es ein Innen und Außen gibt, gerade bei einem Gebäude, das so sehr auf Rückzug und auf Ausnahmesituation pocht. Also der Jagdhochstand ist ja im Wald, die Ausnahme zum Wald. Und indem er ein Refugium schafft, wo der Jäger sich verstecken kann und wo er die Hoheit des Blickes hat auf das Tier, das ihn dann wieder nicht wahrnimmt, zum Teil auch nicht riechen kann und wo er die Freiheit hat, auch sich Zeit zu nehmen für den gezielten Schuss. Er kann auch wählen, welches Tier er schießt. Es ist eigentlich die, wie sagt man,
Supremacy. Du suchst nach diesem Wort wahrscheinlich auf Deutsch. Ich weiß auch nicht, wie man sagt.
Ja. Es drückt sich schon aus, dass er hoch ist. Es hat aber auch einen Grund, weil der Schuss, wenn er auf derselben Ebene geschieht, der könnte hinter den Horizont reichen und man weiß nicht, wo er einschlägt. Hingegen von oben schlägt er im Boden ein. Ja, es gibt da, ich bin auch noch auf der Suche nach diesem Wesen, was ich da mir ausgesucht habe, dieses Jagdhochstandes. Kurz, ich möchte die Tarnung, die diese Teile alle haben, die sie aus einem erweiterten Sinn eigentlich unsichtbar machen, möchte ich diese Unsichtbarkeit tarnen mit einer erneuten Tarnung, die dann eher durch eine vehemente Sichtbarkeit auffällt und ablenkt von dem, was man sieht.
So. Sind wir wieder bei den Superhelden? Diese Kostüme sind doch immer total grell.
Ja, genau, das war schon der Harlekin. Ja, das sind alles spannende Dinge. Jedenfalls versuche ich jetzt, Räume aus einem anderen Wald, nämlich aus dem Konsumwald, praktisch herzunehmen. Und diese vier Wandstücke, ein Dachstück, ein Bodenstück und vier Sockelplatten, die alle die Tarnschicht haben, an denen Überdeckungen anzubringen, und zwar mit gebrauchten Kartonboxen, die einmal Waren trugen. Diese Überdeckungen sind jetzt nicht einfach so Abklebungen, sie sind eher so seltsame gefaltete Räume, die an Teilen, also an Teilbereichen diese Wandstücke und etc. umklammern. Und diese Kartonstücke, die möchte ich in Aluminium gießen. Also, dass sie noch alles haben vom Karton und es zutiefst nicht mehr sind. Und da bin ich dabei, einerseits das zu entwickeln mit Karton, das auszuprobieren. Wir haben in der Kunstgießerei einen Testkurs gemacht. Der kam noch nicht so ganz technisch daher. Es gab so Durchbrüche, weil der Karton zum Teil fein ist, so die Räume fein, und dann der Schamott, der einfließt, auch da durchbrechen kann. Jetzt habe ich aber erfahren, dass ich ab November so ein Atelierstipendium im Sitterwerk bekomme. Ich kann dort in der Nähe dann das auch weiterentwickeln. Und die ganze Technik und das Fachwissen da ist und überhaupt diese ganze tolle Atmosphäre, Arbeitsatmosphäre da oben, auch die Bibliothek.
Ja.
Mhm. Was ich noch auf der Suche bin, eben das Geld. Ich habe erst einen Drittel, ich habe einen Werkbeitrag speziell für dieses Projekt bekommen vom Kanton St. Gallen und muss jetzt noch ziemlich viel Geld auf Gesuche schreiben. Und ja, man glaubt eigentlich immer an die Sache, dass es dann schon zusammenkommt. Mal sehen.
Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Also versuchst du, wenn man einen Karton schneidet, hat es ja so diesen gewählten Bereich, versuchst du den mit Aluminium zu füllen oder machst du eine Hülle um den Karton?
Ja.
Ich verstehe
nicht. Nein,
ganz
wirklich, das Objekt Karton, also diese Konstruktion, die ich aus Karton mache, wird nachher aus Aluminium dastehen.
Ja.
Also
ja.
Man sieht dann zum Teil auch diese Wellen, zum Teil kollabieren sie ein wenig, das ist eigentlich nichts dagegen. Aber man sieht diese Oberflächen des Kartons, die Materialität des Kartons, die aber wie erstarrt ist. Es sieht ein, das Teststück sah so aus wie aus Pompeji oder so fast. Es verliert irgendwie auch den Größencharakter. Man weiß nicht mehr recht, wie groß ist das. Und es ist gedacht so, dass das dann wirklich zu einem bestimmten Moment in einer Ausstellung diese Überformung gibt, wie man sie kennt in der Automobilindustrie, wenn die Autos neu entwickelt werden oder Partien der Autos, werden die abgedeckt, wenn sie zum ersten Mal in die Öffentlichkeit fahren. Mhm. Diese heißen Erlkönige und ja. So nenne ich jetzt mein Projekt
okay. Bis
jetzt, Erlkönig, ja.
Du sagst ja, diese Umkleidungen oder der getarnten Elemente des Hochsitzes sollen wiederum diese Elemente auch wieder tarnen. Oder, und warum muss das, oder warum wählst du das Aluminium, das Material Aluminium und nicht das Material zum Beispiel Karton?
Ich denke, wenn das aufs Karton einfach abgeklebt, dann hätte ich zwei, es wäre eine reale Materialität. Ich glaube, einerseits wird das, behält es noch all den Charakter von Karton, ist es eben aber nicht wie eine Erstarrung von dem. Und andererseits wird es wirklich vehement sichtbar. Es gibt diese, nicht eine Spiegelung, es ist ja nicht poliertes Aluminium. Es gibt diesen Glanz, diese Strahlung, dieses seltsame Licht-Schattenspiel, das über eine Kartonbox immens hinausgeht und hat natürlich in diesem ganzen Ablenkungsmanöver sehr viel Kraft.
Ja. Ja. Also die Reflexion.
Ja, und gedacht ist dann, dass diese Teile, diese Erlkönigstücke, später selbstständige Stücke, Skulpturen auf eine Art und Weise werden, die aber eine Herkunft haben, die von irgendwoher stammen. Und der Jagdhochstand soll in den Wald zurückgehen mit der Tarnkappe.
Ja.
Ja. Ja, dass die Jäger wieder ihrem Geschäft nachgehen.
Ja, dann wünsche ich dir viel Glück bei diesem Vorhaben und dass sich auch Geldgeber finden, dass du das realisieren kannst. Und danke viel mal, dass du in die Sprecherkabine gekommen bist.
Danke dir und danke auch für die guten Wünsche, dass es weitergeht.
So, wir sind am Ende von dem Gespräch, aber noch nicht am Ende von der Episode. Ich möchte nämlich noch ein herzliches Dankeschön aussprechen der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, Stadt Zürich Kultur, der Fachstelle Kultur Thalwil, der Stiftung Temperatio, der Stiftung Necetra Cultura, der Esser Epstein, ihrem Messagesalon Embassy Zürich Nord und der Baugenossenschaft Mehr als Wohnen. Ohne deren ihre finanzielle Unterstützung, ihr all die Episoden von «Alles Blau» nicht könntet kostenlos hören. Darum danke, danke, danke. Ebenso noch ein Hinweis auf die nächste Episode mit meinem Gast Esser Epstein. Die vorläufig letzte Episode. Ich werde 2019 erstmal in eine Podcastpause gehen. So, und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Zieht euch warm an und kommt wieder. «Alles Blau» Podcast. Mein Name ist Garo Palla, ich bin aus.